Crisis, what crisis? Sechste Staffel, Zeitenwende, Folge 6, Einflüsse aus der Arbeit.
Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo, herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, what crisis? Und ihr seht, wir sind ja wieder zu dritt. Wir haben Uwe und ich haben uns wieder Sven Adomat mit dazu geholt, schon bei der letzten Folge. Und ihr werdet ihn auch noch in ein paar nächsten Folgen sehen. Denn wir sind bei der psychischen Belastung und wir haben beim letzten Mal so mal ein bisschen Begriffsdefinitionen gemacht. Und heute geht es darum auch in dem Bereich, wo haben wir denn überhaupt Einflussfaktoren? Was gibt's denn da? Und der Fehlzeitenreport listet uns da 6 Bereiche auf. Ich nenne die jetzt einfach mal hier, ohne dass wir jetzt vielleicht in der Folge in jeden ganz detailliert reingehen, aber auch mal so die Abhängigkeiten zu sehen. Also es geht um die Arbeitsaufgabe, die dort definiert wird, die Arbeitsorganisation, über die Arbeitszeit werden wir mit Sicherheit reden, über soziale Beziehungen vielleicht ein bisschen, Arbeitsmittel, Arbeitsumgebung. Denn was wir auch immer alle drei feststellen, oftmals werden wir ja nach dem Thema Resilienzprogramme, Stresspräventionsprogramme gefragt. Nur wenn die Gesamtorganisation da nicht auch drauf ausgerichtet ist, dann nutzen die individuellen Schulungsmaßnahmen nur sehr bedingt. Denn ich kann halt meine Feuerfestigkeit nicht verbessern, wenn ich permanent im offenen Feuer drinstehe. Also das heißt, da braucht es irgendetwas, das mich von dem Feuer rausnimmt, das mich abschirmt, das mir dann auch eine Möglichkeit gibt, auf das Ganze zu reagieren. Ich weiß nicht, ob dieses Bild jetzt so richtig passte, Sven, aber was hast du dafür für Bilder vielleicht?
Ich glaube, das Bild passt ja sowieso immer, weil das ist so ein schönes, es kennzeichnet nur häufig das Problem, weil wir dieses Bild ja so schwer lösen können. Ne? Also wir haben alle immer das Gefühl, es sind alle anderen Dinge gerade wichtiger und besonders wichtig und besonders wichtig und dann fehlt die Zeit für grundlegende Arbeit. Das ist ja der Klassiker, ne? In Ruhe vorzubereiten. Ich nutze noch mal ein Beispiel aus dem Sport, weil da gibt es das auch. Die meisten Athleten sind immer aus einer Verletzung stärker zurückgekommen, als sie vorher waren. Und da liegt wahrscheinlich auch genau dieselbe Krux drin. Sie hatten zum allerersten Mal Zeit, um nicht im täglichen Tun unterzugehen und sich um Probleme zu kümmern, um grundlegend was aufzuräumen. Und da sieht man das auch, ne? Das ist genau dasselbe, was wir dann in der Wirtschaft vermutlich auch sehen. Ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen alle mal den ordentlichen Schaden, damit wir Zeit nehmen, um uns darauf vorzubereiten, aber ich glaube, da liegt viel Wahrheit dran.
Da möchte ich jetzt auch gerade mal, sorry Uwe, dass ich dich jetzt gerade noch nicht zu Wort kommen lasse, aber beim Sport, ich fand auch noch ein anderes Beispiel, das ich aus dem Golfsport kenne, gibt es wahrscheinlich in anderen Sportarten auch vielleicht, Speerwerfen oder sonstig, also Sportarten, die sehr viele technische Bewegungsabläufe beinhalten. Beim Golf habe ich das häufig bei Topspielern erlebt, die gesagt haben, okay, die nächste Saison wird jetzt sicherlich nicht, da werde ich nicht auf dem hohen Niveau spielen, weil ich gerade meinen Schwung umstelle. Aber ich weiß, wenn ich die Bewegungsabläufe, diese neuen, diese ganzen Teile dann so wieder verinnerlicht habe, dann werde ich eine Stufe besser nochmal sein. Also das heißt auch mal bewusst zu sagen, ich bin vielleicht nicht mehr ganz, ganz oben, aber ich also so hohes FC Bayern Niveau leiden. Oh, wir sind dieses Jahr nur Zweiter in der Bundesliga geworden und haben keinen Titel geschafft. Aber dann spielen die ja trotzdem immer noch wesentlich besser als die 16 Mannschaften, die hinter ihnen noch kommen. Also das ist ja auch ein Part, für sich selbst mal zu entscheiden, ich brauche eine Verbesserung. Das wäre so diese Rahmenbedingungen. Und nur wie gehe ich die denn an?
Was mega. Ja, Uwe, ich unterbreche dich nochmal mega heute, weil mir fällt da noch ein schönes Beispiel ein, weil du hast jetzt den FC Bayern genommen. Das Spannende, dass man das beim Fußball ja auch sehen kann. Also auch der FC Bayern muss gegen einen schlechten Gegner unter wahrscheinlich gerade grundlegenden Vorbereitungsaspekten. Also ich mache viel mehr im Training. Ich bin eigentlich platt, wenn ich in das Spiel gehe, muss er trotzdem gewinnen. Es wird peinlich, wenn er das nicht tut, aber die nehmen es in diesem Moment auch in den Kauf, zum Beispiel zu der Phase, sich grundlegend vorzubereiten für das schwere Spiel, was vielleicht in 5, 6 Wochen kommt, und sagen, Tagesgeschäft müssen wir jetzt irgendwie erledigen. Ja, da haben wir das. Andererseits kennt auch jeder beim Fußball das Thema, naja, so richtig Zeit für langfristigen Umbau haben die Herrschaften da ja auch ungern. Ne? Also ne, zu sagen, bei denen jetzt, wir schenken mal dieses Jahr weg, nächstes Jahr gehen wir richtig los, das tut man auch da sehr ungern. Also wir sehen das im Sport schon an vielen Stellen, dass das bewusst versucht wird und dass es auch gang und gäbe ist, aber immer nur in den Grenzen, die uns der Arbeitsmarkt in dem Fall dann auch erlaubt. Ne? Und die müssen wir aushandeln.
Ja. Ich glaube auch, Bayern ist übrigens ja nur Dritter geworden, muss ich mal hier rein sagen. Aber gerade das, wenn ich dieses Beispiel nehme, FC Bayern, und man erwartet immer, und die Leistungsdichte und das Potenzial, was in diesem Team steckt, das erwartet es ja auch automatisch, dass die mindestens Champions League im Finale stehen. Und Meisterschaft gar keine Frage, so ein Pokal ist ja viel zu niedrig. Wenn ich das aber nähe und sage, plötzlich ist derjenige angegriffen durch was auch immer, durch interne Querelen, durch Auseinandersetzungen, durch schlechte Organisation, durch nicht gut aufgeteilte Arbeitsaufgaben, eine wackelige Suche nach einem Trainer, wer mischt da eigentlich alles drin? Die Arbeitsorganisation war nicht klar, die Kompetenzen waren nicht klar abgesteckt. Die Zeiträume waren zu kurz bemessen, die da reingenommen wurden. Und deshalb ist das Beispiel Bayern vielleicht ganz gut. Aber auch dein Beispiel, Sven, zu sagen, aus einer Verletzung komme ich mental, nicht physisch, ja mental vielleicht stärker wieder raus, weil ich mich einfach mal hinterfrage und sage, was ist denn wirklich Sinn meiner Arbeit? Und wie kann man denn diese Arbeit auch unter den jetzigen Bedingungen machen? Vielleicht sogar nach einer Verletzung mit der Angst vor der Wiederholung dieser Verletzung, einer physischen Einschränkung, das kann ja durchaus sein, dass ich einen Bewegungsablauf anders machen muss, in der Organisation etwas anders machen muss, dass ich andere Schuhe, andere Arbeitsmittel benutze dafür, dass ich das Ziel erreiche und dass ich vielleicht in meiner Umgebung auch etwas verändere. Und das heißt nicht, das Training zu intensivieren, also noch mehr Umfänge zu machen. Früher hat man ja im Hochleistungssport gedacht, wir machen alles über Umfang. Jetzt mache ich es über Intensität und über viele andere Dinge, die ich einfach messe. Und das kann man ganz locker übertragen auf die Arbeitswelt. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, kann ich den Betrieb anhalten, in eine Verletzungspause gehen und jetzt mal zur Reha zu gehen, mich um den eigenen Körper zu kümmern und den Körper wieder aufzubauen, mit anderen Leuten zu reden. Kann ich das im laufenden Geschäft so eines Unternehmens tun? Ich kann ja nicht den Geschäftsbetrieb anhalten und sagen, hey, wir machen mal hier Ferien, wir müssen uns neu organisieren. Ich sage nein und trotzdem ambivalent. Natürlich kannst du es tun, aber du musst vorher dafür die Zeiten, die du brauchst, um das zu tun, für dich selber zu beschaffen. Also in deiner Organisation, in deinen Arbeitsabläufen, in deinen sozialen Beziehungen rauszufinden, setze ich die Menschen, die ich habe, nach ihren individuellen Voraussetzungen, mit ihren bestmöglichen Neigungen und Begabungen effizient ein.
Und dann bist du ja eigentlich jetzt aus dieser ersten Kategorie, die wir gemacht haben, aus den Belastungen, aus den Einflüssen aus Arbeit, aus denen wir ja sagen, es kommt zu einer Verdichtung und Arbeitsdichte geht hoch und die wirken alle da drauf. Bist du ja jetzt praktisch ins nächste Feld reingegangen, um auch nochmal diesen Menschen mit seinen Voraussetzungen mit reinzuziehen, der dann wieder auch Einfluss indirekt auf die Belastungen nimmt. Nämlich tatsächlich ist die gefühlte Belastung, ich nenne die jetzt einfach mal so, aus einer Arbeitsaufgabe total abhängig davon, was mache ich das, was mir in meiner Neigung irgendwie sinnstiftend Spaß macht, oder ist es was ich mache für das Ziel, am Ende des Monats nur mir auch noch ein Bockwürstchen kaufen zu können? Das ist die große Frage. Ja.
Wenn dir das Motiv der Arbeit nicht einfach nur, wir reden immer wieder, ich war jetzt bei einer großen Messe, die haben einen großen Part gehabt über Work-Life-Balance. Und da sage ich mal, ihr lebt immer noch in diesem Anachronismus, der in der Gesellschaft auch ganz stark gespielt wird. Arbeit und Leben sind zwei verschiedene Schuhe. Ich gehe zur Arbeit, weil ich das Würstchen mir leisten will. Nein, ich gehe zur Arbeit und das ist ein ganz integrativer Bestandteil meines Lebens, der wichtigste eigentlich meines Lebens. Und ich gehe dahin und dann möchte ich auch, und das muss ich im Team auch erfahren, dann nach meinen Möglichkeiten eingesetzt werden. Nun klingt das alles sehr, sehr theoretisch. Nein, das ist gelebte Praxis, nämlich da, wo ich die beschränkte Anzahl der Mitarbeiter, vielleicht sogar sinkende Anzahl der Mitarbeiter, der Fachkräfte, der Bescheidwisser, der Kollegen im Unternehmen habe, da muss ich eben diese Geschichte immer wieder mehr in den Fokus stellen. Und der Fokus heißt dann nicht einfach nur, weil ich den Output erhöhen will, sondern der Fokus liegt auch da ganz stark, darüber reden wir heute, über die Erhaltung und möglichst lange der physischen und geistigen Leistungsfähigkeit, sprich Gesundheit der Mitarbeiter im System.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Kann ich denn überhaupt, also wenn man jetzt sagt, wir haben ja individuelle Voraussetzungen, also jede Person reagiert, Sven hast das gesagt, Uwe hat es gerade auch jetzt nochmal wiederholt, in dem Teil anders. Habe ich jetzt eine Möglichkeit, im Recruiting-Prozess schon mal festzustellen, ist jemand, also eine Armee macht ja das, hat dann aber nochmal so einen Vorselektionsprozess, erstmal von einer Art Grundausbildung, wer überlebt diese Strecke überhaupt in diesem Teil oder Probezeit heißt es halt im Unternehmen. Irgendwelche Modelle, mit denen ich mal feststellen kann, ist jemand überhaupt für diese Aufgaben geeignet? Wird er das durchstehen? Hat er die Voraussetzungen? Also ist er belastbar genug? Ist er konzentriert genug? Also mal von den fachlichen Voraussetzungen, die er im Urkunden nachweisen kann?
Das ist überhaupt gar nicht mehr die Frage, oder? Weil ich muss ja aus dem Pool rekrutieren, der einfach zur Verfügung steht. Und wenn ich sage, hey, wenn ich nur die suche, die fachlich geeignet sind und die jetzt High Performer sind, dann muss ich schon ganz schön viel bieten in meinem Unternehmen. Und das ist nicht Geld, sondern es sind ganz viele andere Indikatoren, die da sein müssen, damit sich der Bewerber, die Bewerberin auch für mich entscheiden.
Ja, ich meine auch intern. Also das heißt, wenn er praktisch schon im Unternehmen, ich habe meine Mitarbeiter, aber habe ich irgendwelche validen Varianten, wo ich mit sagen kann, okay, außer mein Bauchgefühl und ich habe ihn beobachtet, so, weil wir haben ja auch festgestellt manchmal, der eine Mitarbeiter wächst an der Herausforderung und der andere zerbricht an der Herausforderung, die ihm gestellt wird. Was kann ich als Führungskraft da im Vorfeld vielleicht machen?
Ich glaube, ich wäre wieder bei der Sache, jetzt bist du ja eigentlich in so einer Idee von Personalentwicklung. Ne? Also eine gute Personalentwicklung kann ja nur dann funktionieren, wenn ich das, was ich da von denen erwarte oder was ich von meinem Mitarbeiter erwarte, oder was die Stelle oder die Rolle erwartet, wenn ich das in irgendeiner Weise beschreiben kann und in irgendeiner Weise messbar machen kann, damit ich vergleichen kann, was bringt der mit. Ja. Auch hier darum bin ich sehr pragmatisch. Ich glaube, dass das geht. Ich glaube, dass das an vielen Stellen geht. Und ich erinnere mich an Uwes Bauchgefühl. Ich glaube, auch da bin ich an vielen Stellen vielleicht auch echt damit zufrieden, wenn es ein Bauchgefühl ist, wenn es schon mal überhaupt was ist. Aber das ist natürlich abbildbar, ne? Also was braucht der Mensch, was will der Mensch? Vielleicht auch gerade, Uwe, du hattest so das Beispiel mit dieser mit dem Unterschied, wofür ist denn jetzt Arbeit da? Ne? Also auch das zu erfragen und zu ermitteln, was wünscht sich eigentlich mein Mitarbeiter, ist halt genau dasselbe. Ja, das kann man schon machen. Ich muss halt mit Menschen reden.
Ja. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Part in unserer Arbeit, dass du hast das eben schon so gesagt, Personalentwicklung. Also es gibt nicht viele Unternehmen, die haben ein durchgehendes Personalentwicklungskonzept. Das sage ich schon seit ganz vielen Jahren und sehe das auch. Ne? Aber so wie wir in der Gesellschaft individueller werden, so wird das Personalentwicklungskonzept auch immer noch individueller. Das heißt, die individuelle Förderung eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin im Unternehmen, das ist ja die grandiose Herausforderung zu sagen, wie fördere ich dich jetzt, wie entwickle ich dich jetzt über die Zeit und das nicht über einen Katalog, in dem jetzt 20 Dinge zur Verfügung stehen und dann machst du erst 1, 2, 3 und dann 7 und 12 und dann hast du die Module, die du brauchst. Nee, es wird viel, viel individueller sein und jetzt ist es wieder eine Führungsaufgabe rauszufinden, was hilft diesen Menschen, seine individuellen Fähigkeiten erstmal zu entdecken. Nur du fragst ja, Manfred, wie kann ich das rausfinden? Ja, das kann man rausfinden. Ich will jetzt nicht Assessments aneinander heften in so einem Unternehmen. Das kann ich auf anderen Wegen auch herausfinden im Unternehmen. Und dann aber etwas zu machen, wo der Mitarbeiter nicht nur das Gefühl hat, sondern auch das in seinem Bewusstsein verankert wird, das ist genau das, was ich haben wollte. Und das bringt mich genau auf die Position, wo ich haben will. Die ich haben will, nämlich die von meinem Chef.
Und wenn wir den Bogen nochmal, also ich kann die nochmal zum Sport zurückziehen und zu diesen Belastungen zurückziehen. Im Sport gibt es das ja auch, dass wir wissen, dass eine Belastung sehr hoch ist und wir dann nachher eigentlich Gefahr laufen, dass die Beanspruchung auch zu groß wird mit allen Voraussetzungen. Ne? Also kennen wir in jedem Profisportbereich ist das so. Was finden wir da häufig? Da finden wir auch einen Begriff, der ja sowas wie Ausgleichstraining ist. Mhm. Das heißt, wenn ich das mir in ein Unternehmen übersetze, dann denke ich immer an sowas, okay, jetzt haben wir eine Tätigkeit gefunden, die ist nicht so massiv sinnstiftend, die ist auch vielleicht körperlich anstrengend, die ist unheimlich verdichtet. Wo ist denn unser Ausgleichstraining? Also auch das ist ein Gedanke, den ich vielen Unternehmen, die sagen, ja, das ist toll, wenn ihr immer sagt, ihr müsst da an den Bedingungen in der Arbeit vielleicht mal rumstricken und das anders machen, aber das geht bei uns nicht mehr, das ist alles ausgepresst und alles fertig. Dann wäre das ja auch immer noch ein Gedanke, den man nehmen kann. Was machen wir als Ausgleichstraining? Und früher war das dann vielleicht wirklich das Feierabendbier. Das ist eine Form von Ausgleichstraining gewesen. Ja, und die gibt es so nicht mehr mit, ne, im Sinne von Alkoholkonsum vielleicht auch nachvollziehbar nicht mehr. Aber was ist jetzt das Ausgleichstraining? Das ist eine spannende Frage, finde ich, in einem Unternehmen sich anzuschauen.
Ich glaube, wenn wir dabei sind, nimm mal deinen Begriff des Ausgleichstrainings, ne, einfach zu sagen, was mache ich dann? Ich mache auch mal eine freudbetonte Einheit, Trainingseinheit oder ein lockeres Training, wo ich gar nicht merke, dass ich meinen Körper ja doch vielleicht auch andere Bereiche dieses Körpers anders beanspruche. Kann ich das tun im Unternehmen? Ja, das kann ich. Wie mache ich das? Indem ich erstmal bei der Arbeitszeit, meine Zeit, Diebe, Zeit, Fresser, Zeit fallen, darüber haben wir schon oft gesprochen, analysiere und herausfinde und vielleicht sogar die eine oder andere Sache verändere. Und dann gehe ich halt einfach, es muss ja nicht das Bier sein oder es muss ja nicht irgendwo die aufwendige Reise sein, dass ich mit meinen Azubis, und Unternehmen gibt es hier im Norden, der ist mit allen Azubis auf den Kilimandscharo geklettert. Ne? Und dann haben die Mitarbeiter das total toll gefunden, dass nur die Azubis dahin fahren auf den Kilimandscharo. Ich habe aber möglicherweise auch dafür wieder gar nicht die Ressourcen. Und jetzt, glaube ich, kommt etwas anderes dazu. Und das heißt schlicht und ergreifend nicht eine freudbetonte Einheit, sondern einfach auch mal das konsequente Nein zu sagen. Und nicht den 62. Auftrag, der mich gar nicht voranbringt, doch wieder noch zu nehmen, weil den sonst ein Wettbewerber nimmt, sondern ich erlebe das auch in meiner täglichen Praxis, ganz stark im Baugewerbe. Die sagen einfach nö. Oder bei Handwerksunternehmen, die sagen einfach nö. Oder auch in Beratungsteilen, in der Steuerberatung sehe ich das. Nein, geht nicht, machen wir nicht. Macht meine Mitarbeiter kaputt, ich spiele sie kaputt und dann transportiere ich das auch rein ins Unternehmen und sage jetzt, wir haben diesen Auftrag nicht genommen, auch mal nicht.
Aber du hast jetzt auch das Zeitthema angesprochen, auch das ist ja ein Part. Ist die Arbeitszeit wirklich so ein einzigartiges Teil oder kommt es eben auch Sport wieder, Pausenzeiten und Erholungszeiten, Phasen? So ist die 4-Tage-Woche die Lösung für alle? Ist es für ein paar Leute vielleicht interessant, aber für andere eben auch gar nicht? Wie verteile ich denn das Ganze? Also, wie kriegen wir denn die Arbeitszeit auch noch damit unter? Weil wir das ja am Anfang gesagt hatten, wir wollen auch darüber noch ein bisschen reden.
Ich stelle auch noch eine fiese Frage in unsere Runde rein. Gehören die Erholungszeiten eigentlich so, dass sie auch funktionieren in die Arbeitszeit?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Das sehen wir das auch in vielen Unternehmen. Ne? Da wird dann gesagt, wir machen jetzt ein Gesundheitsmanagementsystem auf in unserem Unternehmen und dann machen wir das in der ersten Zeit, machen wir das in der Arbeitszeit. Also ich rede nicht von Gesundheitsförderung, sondern wirklich von Gesundheitsmanagement. Den Gesundheitstag machen wir in der Arbeitszeit und du kannst zu Anfang auch bestimmte Veranstaltungen in der Arbeitszeit, einen Yogakurs oder so besuchen. Und dann erwarte ich aber, dass du das transportierst in dein Leben, nämlich, ja, also deshalb nicht Work-Life-Balance und zu sagen, ja, nehme ich das mit nach Hause. Nee, das muss während der Arbeitszeit stattfinden. Und bei dir, Manfred, die Krux dabei ist ja die effektive Arbeitszeit, Jahresarbeitszeit, die wird ja immer geringer. Ja, wir erhöhen Urlaubszeiten, wir gehen zur 4-Tages-Woche. Ich nehme jetzt nicht diese abartigen Modelle, wo sie sagen, ja, wir packen die 8 Stunden vom Freitag alle auf die 4 verbleibenden Tage. Das macht gar keinen Sinn, also nur bedingt einen Sinn. Also wir reduzieren die effektive Arbeitszeit und jetzt muss das natürlich noch mehr verdichtet werden, noch mehr effizienter werden, noch mehr, noch schneller, noch schneller, noch schneller. Nein, das muss es ja gar nicht. Und jetzt deine Frage, Sven, gehört das in die Arbeitszeit? Na klar gehört das in die Arbeitszeit, ja, mal durchzuatmen, durchzuschnaufen, aber nicht prinzipiell, sondern es gehört in dein Leben. Und wenn ich das schaffe, das zu transportieren, zu sagen, ich will das ja auch für mich, ja, wir haben eine Firma, da sagen wir die Mitarbeiter immer wieder, ist mir doch egal, ob ich krank bin, ist der Chefstand schuld, muss er mitleben. Ne? Der Krankenstand ist da exorbitant hoch und steigt auch weiter, so wie der Fehlzeitenreport das ja auch prognostiziert fürs nächste Jahr und für die folgenden, aber auch schon diagnostiziert für die letzten Jahre. Das steigt immer mehr. Und ist das wirklich eine Zunahme geschuldet der Belastung oder ist es nur eine Lebenseinstellung?
Also da bist du ja im Prinzip bei der Belastung, bist du dann ja bei diesem Begriff der Arbeitsdichte, wo wir schauen müssen, wie gut ist das eigentlich so abgebildet? Und wenn man da mit der Brille der Wissenschaft draufschaut, dann würden wir sagen, wir haben da sehr klare Modelle mittlerweile zur Arbeitsdichte. Wir können auch die unterschiedlichen Anforderungen und Ressourcen da, die es da geben könnte, definieren. Und jetzt kommt, können wir das messen? Können wir das in einem komplexen Modell messen? Und da muss man eigentlich sehr häufig sagen, nein. Also könnten, ja, können und handhabbar machen für ein Unternehmen und wollen und tun im Unternehmen eher nein. Und dann sind wir eben bei dem lustigen Thema, ja, wir haben alle gehört, dass die Arbeitsdichte massiv hochgeht. Und wir fühlen auch alle, dass sie massiv hochgeht. Aber wenn wir sicher sein wollen, dann müssten wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal ins Messen übergehen und angucken, wo ist das so, um vielleicht auch das, was du gesagt hast vorhin, die schuldigen Faktoren, die ja vielleicht auch Zeitdieb oder Zeitfresser heißen, auch nochmal rauszunehmen. Und dann bitte aber nicht mit Nicht-Zeitdieben und Zeitfressern, sondern dann mit Regeneration zu füllen.
Ja, ernsthaft richtig zu füllen.
Ja. Also wir kommen immer wieder zum Thema Life Balance, also das Leben auszubalancieren über einen individuell definierten Zeitrahmen, ob das jetzt im Vierteljahr immer ausgeglichen sein muss, ob das im Jahreszyklus ausgeglichen sein muss. Wer es versucht, im Tagesrhythmus umzubringen, glaube ich, der baut sich wieder eine Stressschwelle auf, je nachdem, wie sein Leben strukturiert ist. Also vielen Dank, lieber Sven, lieber Uwe, hier. Und ihr da draußen, ihr bleibt uns wieder gewogen bis zur nächsten Episode und wir setzen das Thema auf jeden Fall fort. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.